Heute am Mittwoch, dem 22. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Alena Büchs.
Ich habe festgestellt, ich bin ein weniger risikoaverser Mensch, als ich ursprünglich mal dachte. Und ich bin im Augenblick relativ entspannt.
Seit Februar 2020 ist die gelernte Medizinethikerin Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, hat also mit den ganz großen Fragen des Lebens zu tun, wie ist Sterbehilfe moralisch vertretbar oder wer wird wegen Corona behandelt, wenn die Krankenhäuser voll sind. Ihre eigene Meinung hält sie bei all den Themen strikt zurück, weil sie sagt, die Argumente sollten zählen, nicht ihre persönliche Einstellung. Großen Respekt hat sie aber für die ethische Arbeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Über all das können wir gleich sprechen. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da hat Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der war ja auch schon Gast bei uns im Podcast, am Freitag Papst Franziskus getroffen. Persönlich zeigt er sich sehr beeindruckt vom Papst. Er betont aber, dass es wichtig ist, dem Papst auch verständlich zu machen, wie die Lage der Kirche bei uns in Deutschland aussieht. Stichwort synodaler Weg, da ist der Papst ja offensichtlich kein großer Fan von. Man müsse mehr Bewusstsein für den Weg und die Probleme der Deutschen schaffen, sagt Kretschmer. Dann gab es letzte Woche ein Urteil im Prozess um die sogenannte Judensau in Wittenberg. Das ist ein antisemitisches Relief aus dem Mittelalter, das seit Jahren für Unmut sorgt, weil es immer noch an der Kirche hängt. Und das wird auch hängen bleiben, sagen die Richter. Vereinfacht ausgedrückt, weil es schon so alt ist, dass man niemanden aktuell einen Rechtsbruch vorwerfen kann. Es soll aber ein Schild zur Erklärung und Einordnung angebracht werden. Und noch was aus dem Vatikan. Der ehemalige Bischof von Gent in Belgien, Luc van Looy, der sollte eigentlich als einer von 21 neuen Kardinälen im August ernannt werden. Jetzt hat er diese Ernennung aber abgelehnt. In seinem Bistum gibt's nämlich Unmut wegen angeblicher Missbrauchsvertuschung. Der Bischof sagt, er hat sich nichts vorzuwerfen, will aber die Gefühle der Opfer nicht unnötig verletzen. Der Papst hat dieser Ablehnung zugestimmt. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast unterhalten dürfen mit Alena Büchs, Medizinethikerin, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Frau Büchs, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
B-U-Y-X. Wie oft wird das falsch ausgesprochen?
Ich habe so einen Standardsatz, den ich immer sage. Büchs wie die Büchse. Hm. Und ich sage den relativ häufig, damit man mich nicht fragen muss. Weil ich das natürlich gewöhnt bin, das weiß kein Mensch, wie man das wirklich ausspricht. Das ist völlig verständlich.
Wo kommt das her? Was ist das für ein Name?
Das ist ursprünglich flämisch, wird allerdings dort anders ausgesprochen. In der Familie hat es eine Lautverschiebung gegeben. Hm. Und weiß nicht, so seit 200 Jahren wird es jetzt eben Büchs wie die Büchse ausgesprochen.
Das wollte ich jetzt als allererstes klären, weil ich glaube, jeder, der ihren Namen das erste Mal liest, stellt sich diese Frage. Haben wir abgehakt. In der Regel spricht man mit Ihnen über das Thema Ethik und auch über das Thema Corona, weil Sie auch im Corona-Expertenrat der Bundesregierung sitzen. Sie sind im Frühjahr 2020 Vorsitzende des Ethikrates geworden, also mitten in den Beginn der Pandemie hinein, wo ich vermute mal sich das Arbeitsfeld des Ethikrates da auch ordentlich verändert hat. Können wir gleich drüber sprechen. Aber jetzt erstmal die Frage gestellt, die Ihnen wahrscheinlich alle im Moment stellen. Die Corona-Lage im Moment, es scheint sich zu entspannen. Kaum noch Masken müssen aufgesetzt werden. Wie fühlen Sie sich? Wie entspannt sind Sie gerade, was die Lage mit dem Virus angeht?
Also ich habe ja tatsächlich das Privileg, dass ich im Expertenrat die Expertinnen und Experten habe, die mir das sozusagen berichten. Und da ist es schon so, dass die alle deutlich sagen, dass wir im Augenblick eine Verbreitung haben von Omikron. Und Omikron ist, das sage ich jetzt mal ganz platt, weniger schlimm, Gott sei Dank. Gleichzeitig haben wir ein intensives Infektionsgeschehen. Also wir haben anders als die letzten beiden Jahre keinen infektionsarmen oder freien Sommer. Also es stecken sich schon viele Menschen an. Die Impfung wirkt sehr gut gegen schwere Verläufe, nicht so gut gegen die Ansteckung. Das heißt, da ist schon noch was los und es gibt immer noch Gruppen in der Bevölkerung, Menschen mit besonderen Risiken, die besonders verletzlich sind, für die das jetzt auch wirklich keine einfache Situation ist. Gleichzeitig ist sie nicht mehr so bedrohlich wie beispielsweise in der Winterzeit zu Zeiten von Delta. Ich hoffe einfach, dass das so bleibt, dass wir nicht mit einer Variante zu kämpfen haben werden, die sich verschlechtert. Und dann haben wir ja vom Expertenrat Szenarien entwickelt und Empfehlungen gemacht, wie man dann in Herbst und Winter, wenn das Infektionsgeschehen noch mal stärker wird, weil man einfach wieder viel in geschlossenen Räumen ist und auch andere Infektionen noch dazukommen, zum Beispiel Influenza oder so etwas, was man dann machen sollte. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da gut durchkommen können, aber man muss sich vorbereiten.
Jetzt haben Sie im Prinzip das gesagt, was man auch in den Statements nachlesen kann vom Corona-Expertenrat. Ich habe Sie aber ganz persönlich gefragt, wie fühlen Sie sich in so einer Situation eigentlich? Weil wir schwanken ja so ein bisschen zwischen diesem endlich haben wir es überstanden und dann trotzdem dieser dunklen Wolke. Vielleicht kommt es ja nochmal dazu. Also wie gehen Sie da mit Ihrer persönlichen Empfindung um?
Sehen Sie, da kommt direkt die, gehe ich direkt auf die Schiene. Ich präsentiere mal unsere Ergebnisse. Sie haben sie völlig recht. Verzeihung. Man hat ja, glaube ich, das haben viele von uns über diese Pandemie festgestellt, wie man selbst mit Risiken umgeht. Und ich habe festgestellt, ich bin ein weniger risikoaverser Mensch, als ich ursprünglich mal dachte. Und ich bin im Augenblick relativ entspannt. Das liegt aber auch daran, dass meine Familie, alle sind geimpft und geboostert und viele haben es auch schon mal durchgemacht, dass ich im Moment davon ausgehe, wir haben einfach das Glück, niemanden im Kreis meiner Lieben zu haben, um den ich mir große Sorgen machen muss. Deswegen ist meine persönliche Situation jetzt in diesem Sommer eine, dass ich mir denke, ich will meine Akkus ein bisschen aufladen und ich hoffe, dass viele Menschen das auch tun können und dass man ein bisschen auch genießt und entspannt. Wir sind gleichzeitig in anderer Hinsicht enorm verstörenden und bedrohlichen Lage, natürlich wegen des Ukraine-Kriegs. Aber trotzdem hoffe ich, dass man den ein oder anderen Durchatmer tätigen kann. Und dann ist es so, dass ich keine dunkle Wolke oder so etwas mit Blick auf den Herbst über mir schweben habe. Aber wir sind in dieser Pandemie mehrfach überrascht worden davon, wie das Virus sich verändert hat. Deswegen ist das, wenn man so will, eine hoffentlich wohlinformierte Achtsamkeit und letztlich auch das Bedürfnis, wirklich vorbereitet zu sein und einfach auch ein wenig sich einzustellen darauf, dass im Herbst eben sein kann, dass man nicht ganz so entspannt agieren kann, wie man das jetzt im Sommer kann. Aber alles in allem spüre ich, jedenfalls was die Pandemie anbelangt, weniger Angst und Sorge beispielsweise, als das im letzten Jahr der Fall war, so ungefähr um diese Zeit, als absehbar war, dass eine Delta-Welle auf uns zurollen würde und unklar war, wie weit kommen wir mit den Impfungen.
Wie schwierig fällt es Ihnen, auf so eine Frage zu antworten, wenn ich Sie nach Ihrer persönlichen Einstellung frage, wenn Sie doch wissen, Sie sind in diesem Bereich eine Autoritätsperson, wo Millionen von Menschen Ihre Entscheidungen, Ihre Einstellungen, was dieses Thema Pandemie angeht, abhängig machen?
Oh Gott, also ich würde ja meine Rolle nicht überschätzen wollen.
Ja, aber es ist also die Leute hören schon auf das, was Sie sagen.
Ja, deswegen mache ich das tatsächlich auch gar nicht so häufig, sondern natürlich, ich habe, was den Ethikrat anbelangt, ja dezidiert ein Ehrenamt, das auch ein öffentliches Amt darstellt. Das ist ja Teil meiner Aufgabe. Und da bemühe ich mich natürlich besonders stark, die Dinge des Ethikrats nach vorne zu bringen. Beim Expertenrat, das wird vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, kommuniziere ich eigentlich gar nicht. Ich habe mich ganz rausgezogen und das machen andere, das finde ich auch richtig so. Meine Rolle ist da keine so zentrale. Und ich versuche doch sehr stark abzugrenzen, wann spreche ich als Einzelperson. Und wenn mich jemand, so wie Sie das gerade gemacht haben, ganz zu Recht noch sozusagen ein zweites Mal fragt und sagt, jetzt sagen Sie mal, wie Sie das persönlich empfinden. Ich versuche mich natürlich überlegt zu äußern, aber ich sage Ihnen da nichts Strategisches. Denn wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ob die eigenen Äußerungen jemanden in die eine oder andere Richtung beeinflussen, dann kann man nicht mehr wirklich authentisch das sagen, was man denkt. Und deswegen versuche ich da ganz unbedarft zu sein. Aber das will ich auch dazu sagen, macht es tatsächlich relativ selten.
Was ja tatsächlich so ein bisschen Ihrer Einstellung im Ethikrat entgegensteht, ne? Also man liest relativ viel, wenn die Frage kommt, wie stehen Sie eigentlich persönlich zu diesem Thema? Wenig. Also ich weiß nicht, wie Sie zu den großen ethischen Fragen stehen, weil Sie sagen, es geht nicht um das, was ich als Person denke, sondern als das, was ich als Ethikerin als Argumentation für richtig und falsch empfinde. Habe ich das so
Na,
richtig?
noch nicht mal so. Noch nicht mal so, noch stärker. Ich habe, solange ich die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates bin, eine ganz spezifische Aufgabe. Nach innen ist die, ich sage es jetzt mal sehr verkürzt, moderierend und nach außen ist sie repräsentierend. Und in dieser Zeit haben meine, und es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass der Ethikrat von jemandem geführt wird, der oder die auch noch zufällig Medizinethikerin oder Medizinethiker ist und tatsächlich auch ganz spezifisch forscht zu Fragen, die der Ethikrat gerade bearbeitet oder schon bearbeitet hat. Das ist bei mir tatsächlich so. Aber ich habe ganz klar nicht nur selbst entschieden, sondern das ist auch so vorgesehen, dass meine eigenen Positionen auch als Ethikerin, also nicht nur die Privatperson Büx, die hält sich sowieso komplett zurück. Also jedenfalls, es sei denn, jemand fragt mich wirklich ganz explizit. Und dann ist ja klar, jetzt geht es mal gerade ganz kurz um eine persönliche Einschätzung. Und das würde ich auch auf bestimmte Fragen nie machen. Wenn Sie mich fragen, wie fühlen Sie sich jetzt gerade mit Blick, dann kann ich das schon machen. Aber auf bestimmte Dinge würde ich dann einfach sagen, es tut mir leid, da kommentiere ich als Privatperson gar nicht.
Das heißt, wenn ich
Aber
Sie
auch
nach der
als,
Impfpflicht frage, sagen Sie, da werde ich nichts zu sagen. Zum
genau,
Beispiel.
und auch als professionelle Ethikerin tun meine Positionen, was den Ethikrat anbelangt, nicht wirklich was zur Sache. Sondern da repräsentiere ich das, was wir im Gremium erarbeiten und stelle nach außen dar die Positionen des Ethikrats, die Überlegungen im Ethikrat, den Diskussionsstand und so weiter und so fort. Und ich bemühe mich da wirklich darum. Ich würde niemals sagen, dass das immer perfekt gelingt. Natürlich ist, glaube ich, niemand davor gefeit, dass der eigene professionelle Hintergrund auch so ein ganz bisschen hineinfließt. Aber ich versuche das wirklich. Also wenn Sie sich Interviews anschauen, selbst in kurzen Formaten tatsächlich, versuche ich das immer wieder auch mal zu sagen, ich spreche jetzt als, oder jetzt spreche ich mal als Wissenschaftlerin und nicht als Ethikratsvorsitzende oder so. Ich versuche das abzugrenzen, weil ich das sehr wichtig finde, dass man eben wirklich, dass ich meine Rolle da ernst nehme als jemand, der ein Gremium repräsentiert und nicht eine einzelne Wissenschaftlerin oder gar eine Privatperson.
Was eigentlich ja in jeder Repräsentationsfunktion beruflich so sein sollte. Lassen Sie uns mal auf den Begriff Ethik und auf die Arbeit bei Ihnen explizit der Medizinethik oder des Ethikrates schauen. Das Ganze ist ja was relativ Schwammiges. Also ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie man als Wissenschaftlerin sich mit ethischen Themen auseinandersetzen muss, weil es da ja auch viel um Einstellungen geht und nicht um knallharte Fakten. Also wie kommt man auf die Idee, ich befasse mich im medizinischen Bereich mit dem Thema Ethik, ich werde Ethikerin?
Ja, das ist, erstmal muss ich da das Missverständnis korrigieren, das bei Ihnen vorzuherrschen scheint, bevor ich auf diese letzte Frage antworten kann. Das mit dem Schwammig, das höre ich natürlich relativ viel, ich verstehe das auch. Das, was vielleicht der ein oder andere schwammig findet oder wo er sagt, da gibt es doch so viele Einstellungen oder auch Meinungen, das hört man ganz besonders. Ja, da kann man aber doch auch anderer Meinung sein. Das ist völlig richtig. Das ist das, was sich in unserer Alltagsmoral abspielt. Jeder Mensch, oder die meisten Menschen haben zu ganz vielen wichtigen Dingen moralische Überzeugungen oder eben Meinungen. Was Ethik macht, Ethik als Wissenschaft verstanden, ist jetzt ganz verkürzt gesprochen das Nachdenken über diese moralischen Meinungen und Überzeugungen. Und das ist alles andere als schwammig. Da gibt es ein Instrumentarium dafür. Da gibt es, das ist, die Ethik ist ganz verkürzt gesprochen die Theorie der Moral, die sich mit den Normensystemen, den Wertvorstellungen und so weiter beschäftigt, die, wenn man sie angewandt betreibt, so wie ich das mache, also nicht in der rein theoretischen Ethik verbleibt, sondern eben tatsächliche Anwendungsbereiche in den Blick nimmt, die dann auch die harten Fakten, so wie Sie es gerade genannt haben, in den Blick nehmen muss, also den jeweiligen Sachstand und ein Verständnis entwickeln muss davon, beispielsweise, was ist das für eine neue Technologie, wenn es um so etwas geht, was weiß man darüber. Aber die dann eben auch nicht irgendwie im Trüben fischt, sondern die eine Prüfung und Analyse verschiedener Argumente vorlegt. Und da gibt es natürlich Instrumente und da gibt es Bibliotheken an Literatur dazu, selbstverständlich unterschiedliche Ansätze. Idealerweise schaut man sich natürlich möglichst viele an. Und das ist nichts, was dann in einer Meinung resultiert, sondern das sind dann begründete Positionen.
Aber nicht mit richtig und falsch, oder? Also das kann ja nicht die ultimative ethische Position geben.
Genau, ich wollte gerade sagen, insbesondere wenn man Ethik betreibt als Gremium, lotet man meistens den Korridor aus von Positionen. Also ob es eine Position geben kann, hinter der sich alle oder die meisten tatsächlich versammeln können. Darum bemühen wir uns im Ethikrat immer. Das gelingt auch, gar nicht so selten. Oder ob es eben verschiedene solche Positionen gibt. Und das Wichtigste, liegt mir wirklich sehr am Herzen, das hat mein Vorgänger Peter Dabrock immer so formuliert, das Wichtigste ist, dass wir die Kriterien der jeweiligen Entscheidungen, die anstehen, herausarbeiten und insofern dann beraten. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Ethikrat sagt, das ist richtig oder das ist falsch, sondern der Ethikrat erarbeitet die Kriterien, die eine Rolle spielen bzw. spielen sollten für bestimmte Entscheidungen und lotet aus, ob die Mitglieder selber eben eine gemeinsame Position erarbeiten können und dann auch Empfehlungen formulieren können oder nicht. Und da gibt es ein breites Potpourri in der Arbeit des Ethikrates mit völliger Einstimmigkeit bis hin zu Aufspaltung in unterschiedlichste Voten. Es gibt auch immer wieder Publikationen, in denen es keine Empfehlungen gibt. Also da haben wir ein breites Instrumentarium, mit dem wir da tatsächlich arbeiten können. Deswegen ist mir das so wichtig, verzeihen Sie, dass ich da so drauf eingehe, dieses mit dem Schwammig einfach mal anzugehen, weil das tatsächlich etwas ist, wozu es eine sehr etablierte und tatsächlich auch etablierte wissenschaftliche Praxis gibt. So, und jetzt, wie interessiert man sich dafür? Das war Ihre Abschlussfrage. Das ist bei mir ganz organisch passiert. Ich hab das große Glück gehabt, in der Schule einen Leistungskurs Philosophie zu haben. Ganz was Seltenes. Gab es in Nordrhein-Westfalen damals, glaube ich, das erste Mal seit 20 Jahren. Ein fantastischer Philosophielehrer, der mit uns ganz viel Philosophie gemacht hat. Und einfach, ich habe da, wenn man so will, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber schon ein bisschen so im Ansatz eigentlich ein Grundstudium Philosophie durchlaufen. Und dann kam ich in die Medizin und stellte initial sofort fest, auch in der Medizin gibt es natürlich viele ethische Fragen. Und dann erzählte ein Dozent, er habe Medizin und Philosophie studiert. Und dann bin ich in Münster zum Prüfungsamt marschiert und habe gesagt, das würde ich auch gern machen. Geht das denn? Und dann stellte sich raus, nach langem Diskutieren, dass das geht. Und dann habe ich eben einen Magister in Philosophie und Soziologie parallel zur Medizin studiert. Und das war erstmal nur aus Spaß an der Freude. Und irgendwann stellte sich dann doch heraus, dass es eben da diese Überlappung gibt, die eben in der Medizinethik besonders stark ist. Und die Fragen, die ich tatsächlich in der Klinik selbst zum Teil erlebt habe, in den Texten von den Medizinethikerinnen und Medizinethikern, die ich dann im philosophischen Seminar gelesen habe, bearbeitet wurden. Und das hat mich fasziniert. Aber es waren alles ganz viele Zufälle. Es war völlig ungeplant.
Und dazu kommt auch noch, dass das Thema ab 2020 nochmal eine ganz, ganz andere gesamtgesellschaftliche Relevanz bekommen hat, ne?
Jein. Ich glaube, was 2020 passiert ist durch die Corona-Pandemie und auch der Ethikrat, der sich ja sehr früh geäußert hat, noch unter meinem Vorgänger Peter Dabrock, die erste Empfehlung in unseren, sagen, letzten Tagen, haben wir ja da die allererste Empfehlung gemacht und dann immer wieder, da ist, glaube ich, das Bewusstsein dafür, wie viele ethische Fragen es zu entscheiden geben kann in so einer wirklich Ausnahme-Krisensituation im Bereich der Gesundheit. Dieses Bewusstsein ist doch sehr gestiegen. Das heißt aber nicht, und das sage ich immer wieder, dass nicht auch vorher schon vielen Menschen klar war, dass es natürlich sehr viele ethische Fragen zu überlegen gilt, gerade im Bereich der Biomedizin. Aber insbesondere auch, dass sozusagen das Fach und das Feld auch schon vorher sehr präsent waren. Es ist nur, glaube ich, so, dass man das selten so in Echtzeit und in Farbe, wenn Sie so von live die ganze Zeit miterlebt hat, dass wir als Gesellschaften über diese schwierigen ethischen Fragen nachdenken. Also das hat nochmal tatsächlich das Bewusstsein vergrößert, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass die Fragen, die da diskutiert wurden, als solche für Ethikerinnen und Ethiker jetzt ganz besonders neu gewesen wären. Denn die Struktur dieser Fragen, die kannten wir natürlich.
Frau Büchs, jetzt sprechen wir hier in einem katholischen Format. Ich habe in einem Interview, was Sie der katholischen Nachrichtenagentur gegeben haben, die Formulierung gefunden, dass Sie sich als säkulare Ethikerin bezeichnen. Das ist in dem Fall wahrscheinlich extra abgrenzenswert, weil Sie ja auch katholische und evangelische Mitglieder im Ethikrat haben. Aber erstmal noch nach der Definition gefragt. Warum ist es Ihnen wichtig zu betonen, dass bei Ihrer Funktion als Ethikerin Sie das Wort säkular in dem Kontext davor setzen?
Also das betone ich ehrlich gesagt gar nicht so groß. Danach bin ich, glaube ich, spezifisch gefragt worden oder das war irgendwie Teil des Vorgesprächs. Deswegen habe ich das an der Stelle unterstrichen und signalisieren sollte das tatsächlich, dass ich eben da nicht aus einer bestimmten Tradition komme, etwa aus der katholischen Sozialtheorie oder aus einer anderen konfessionellen, ethischen Schule, wenn Sie so wollen, sondern ich bin am stärksten geprägt wahrscheinlich durch die analytische, philosophische Schule. Und ich verstehe eben das als einen Ansatz, der sich ganz wunderbar ergänzt und auch verbinden lässt, natürlich mit anderen ethischen Theorien, sehr fruchtbar, der sich darum bemüht, möglichst verschiedene Positionen zu analysieren, zusammenzuführen, zu untersuchen und dann eben, wie gesagt, wieder diese argumentative Analyse vorzulegen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man dann beispielsweise moraltheologische Positionen wahrnimmt. Aber ich selber vertrete die tatsächlich nicht. Und das war, glaube ich, der Versuch, das zu erklären. Aber umso fruchtbarer, glaube ich, ist der Austausch, den wir da im Ethikrat haben. Denn auch im Ethikrat ist es tatsächlich so, dass niemand hergehen kann und sagen kann, also das ist jetzt die Lehrmeinung XY und deswegen hat das jetzt so zu sein. Sondern es wird immer nach dem besten Argument gesucht. Und jeder und jede bringt sich in diese argumentativ unterfütterte Debatte intensiv ein, ohne darauf zu verweisen, also ich habe jetzt hier eine bestimmte Position und die werde ich jetzt hier durchziehen. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Also das verschränkt sich ganz wunderbar mit den verschiedenen Ansätzen, die wir im Ethikrat haben. Wir sind ja sehr interdisziplinär, sind ja eben gar nicht so viele Ethikerinnen und Ethiker, sondern auch viele juristische Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler und noch viele andere Disziplinen. Und deswegen müssen wir diese Art von interdisziplinärem Diskurs ohnehin die ganze Zeit führen. Und das tun wir eben auch, wenn Sie so wollen, zwischen den unterschiedlichen Theorien der Ethik.
Was bringen da die kirchlichen Stimmen ein? Was ist da der Mehrwert, den Sie sehen? Also was sagen die, was von den anderen vielleicht nicht kommt?
Also meine Standardantwort darauf, und das ist tatsächlich, wie ich finde, etwas, was vielleicht gar nicht allen so vor Augen steht. Ab und zu sind Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, ich werde das ja viel auch gefragt von Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Ethikrats, insbesondere durchaus auch so aus den Naturwissenschaften, aus der Medizin. So was, warum sozusagen ist die Theologie denn da so wahnsinnig stark dabei? Sage ich immer, das ist der Expertise geschuldet. Das eine ist das, und das ist eine Frage, zu der ich relativ wenig sagen kann, dass man sich eben überlegt hat, dass man aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen und Institutionen Menschen beruft in den Ethikrat, ist das eine. Aber das andere ist, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Theologie zurückgreifen können auf eine sehr intensive und wirklich auch sehr qualitätsvolle Diskussion zu diesen Fragen. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz simpel. Das war den Kirchen immer wichtig. Die Fragen, die in der Medizinethik diskutiert wurden, die waren wichtig. Also jetzt nur als Beispiel für die christlichen Theologien. Und deswegen gibt es da ausgezeichnete Expertinnen und Experten, die sich seit Jahrzehnten zum Teil mit diesen Themen intensiv beschäftigen und eben große Erfahrung haben und auch da einfach sehr produktiv und konstruktiv viel einbringen können. Und tatsächlich ist es natürlich, das hatte ich gerade ja schon auch unterstrichen, wichtig, dass dann eben die Fähigkeit auch dazu da ist, zu diesem offenen, interdisziplinären Diskurs. Aber das ist also eine wirklich sehr beglückende Erfahrung, die ich in beiden Ratsperioden gemacht habe, dass das sehr, sehr gut funktioniert, weil man da auch einfach in einem gemeinsamen Lernprozess ist, sehr, sehr inspirierender Prozess, aber einfach da auch sehr viel Kompetenz da ist, gerade in diesen Fächern, weil sich die Kirchen, aber eben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Theologie arbeiten, eben mit diesen Fragen sehr intensiv beschäftigt haben.
Und kurz fürs Protokoll eingeschoben, Josef Schuster ist auch als jüdischer Vertreter mit drin, nur dass wir hier nicht nur über die Kirchen sprechen an der Stelle. Mir kam heute Morgen in der Vorbereitung so der Gedanke in den Kopf, bei allem, was wir im Moment an Skandalen rund um Kirche, explizit katholische Kirche erleben, ob denn dieser ethische Bereich, eben was Sie gerade sagen, weil das so über Jahrhunderte hinweg fundiert ist, dieses Wissen, was da drin steckt, ob das so die Relevanz ist, ob das so die Stimme ist, mit der Kirche am relevantesten in die Zukunft gehen kann. Sind Sie natürlich keine Expertin in dem Bereich, aber ich glaube, Sie wissen, was ich sagen will, ne? Dass das gerade der Bereich ist, wo die Kirche sich da eine Kompetenz rausgearbeitet hat.
Ja, vielen Dank, dass Sie das sagen. Ich würde noch ergänzen, wir haben tatsächlich, wenn Sie so wollen, die vier großen Glaubensrichtungen vertreten. Wir haben auch eine muslimische Kollegin, die Muna Tatari. Und ich glaube, Sie haben tatsächlich recht. Diese ethischen Fragen, gerade auch, wenn es um die Entwicklung in Medizin und Gesundheit geht und angrenzende Fragen, das ist ja das Feld, das der Ethikrat qua Ethikratsgesetz schwerpunktmäßig zu bearbeiten hat. Das sind schon sehr, sehr zentrale Fragen für Gesellschaften mit dem Blick in die Zukunft. Und es wäre töricht, nicht aufzubauen auf dem, was man in diesem Bereich schon hat. Aber gleichzeitig entscheidet sich da letztlich, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen. Und wie wir uns zu bestimmten Entwicklungen stellen wollen. Das sind ja sehr machtvolle Ströme gerade. Denken Sie an so etwas wie in Anführungszeichen KI. Ich sage extra in Anführungszeichen, weil sehr große Debatten geht, ob die KI tatsächlich was mit Intelligenz zu tun hat, die künstliche Intelligenz, oder Fragen um den Klimawandel oder eben Fragen neuer Medizintechnologien. Und ich glaube, das ist einer der Bereiche, in denen einfach sehr fruchtbar geschöpft werden kann aus zum Teil wirklich sehr alten Debatten auf der einen Seite und gleichzeitig eben der Blick gewendet werden kann auf Entscheidungen und Entwicklungen in Gesellschaften in die Zukunft. Also ich kann das nur unterstützen, was Sie da tatsächlich gerade gefragt haben. Ich glaube, da das ist richtig.
Können Sie denn eigentlich sagen, wo die größten Konflikte in den Debatten mit den religiösen Vertretern liegen, oder ist das eine interne Kiste, wozu Sie sich nicht äußern können?
Also ich kann nicht über interner sprechen, aber das ist in diesem Fall auch gar nicht nötig, denn das ist gar nicht so, dass man die religiösen Mitglieder hat auf der einen Seite, die mit denen irgendwelche bestimmten Konfliktlinien da sind. Das ist überhaupt nicht so. Das ist ja nicht ein Block, sondern das sind einfach Mitglieder unter den 24 Mitgliedern. Und dann weiß man, bei bestimmten Themen ist jemand beispielsweise in der Literatur schon vertreten seit 20 Jahren mit einer bestimmten Position. Na, dann kann man sich ausrechnen, dass diese Person bestimmte Argumente in die Diskussion einbringen wird. Und das ist dann meistens auch so. Aber da gibt's jetzt nicht Blockbildung oder Konfliktlinien, die schon gar nicht regelhaft bestehen zwischen sozusagen den religiösen Mitgliedern oder denen, die eine bestimmte Religion mit vertreten oder nicht. Also ich glaube, das würde ich gar nicht tatsächlich sagen. Deswegen, selbst wenn ich darüber sprechen könnte mit konkreteren Beispielen, könnte ich das gar nicht machen. Das mischt sich alles immer wieder neu. Und es ist tatsächlich das Ringen um das beste Argument, die beste Begründung. Und ich hoffe, dass man das den Texten dann tatsächlich auch ansieht.
Das können wir uns eigentlich als Quintessenz auch aus dem Gespräch mitnehmen. Frau Büchs, ich bin sehr gespannt. Unsere Abschlussfrage, beim Podcast, das ist immer die Frage, was bringt Ihnen persönlich Hoffnung? Und normalerweise sind das Menschen mit eben explizit religiösem Hintergrund, die diese Frage aus ihrer religiösen Überzeugung beantworten. Mich würde interessieren, was Sie als ethische Wissenschaftlerin darauf antworten.
Ja, das sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass der Horizont hellte gerade so ein wenig auf, was die Pandemie anbelangt. Und da ereignete sich eben der fürchterliche Überfall auf die Ukraine. Und wir waren in einem Krieg, der die geopolitische Wirklichkeit drastisch verändert und verschoben hat und für viele große Bedrohungen und Angst bedeutet hat und noch bedeutet. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin auch Solidaritätsforscherin. Ich habe gedacht, unsere solidarischen Ressourcen sind nach dieser Pandemie ganz schön erschöpft. Wir haben da als Gesellschaft viel mitgemacht und ich hätte mir so gewünscht, dass wir einen Sommer kriegen, um so uns ein bisschen auszuruhen und Wunden zu lecken und dieses solidarische Potenzial, wie man das so nennt, wieder aufzubauen. Und dann gab es eine absolut enorme Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sofort. Und wirklich zog sich durch alle Lebenskontexte, ich will das ganz offen sagen, die hat mich überrascht. Ich habe gedacht, wir sind dazu als Gesellschaft gerade gar nicht mehr in der Lage. Man selber war da ja dann auch sozusagen dabei und hat gesehen, was andere da unternehmen und machen. Und auch wenn das alles in Angesicht einer fürchterlichen Katastrophe war, das hat mir wirklich Hoffnung gegeben. Ich habe gesagt, wir sind irre. Wir können auch nach 2 Jahren Erschöpfung, nach sehr polarisierten Debatten, da ist so viel prosoziales, helfendes, Gutes einfach auch in Menschen. Das war trotz aller Grauenhaftigkeit, das war ja ein Leid, wirklich unvorstellbarer Fürchterlichkeit. Das hat mich trotzdem sehr, sehr positiv gestimmt. Das hat mir genuin Hoffnung gegeben. Und das Zweite ist immer, das ist das Privileg der Hochschullehrerin, ist einfach die Arbeit mit jungen Menschen, mit Studierenden, auch mit Schülerinnen und Schülern. Ich halte auch Vorträge in Schulen zum Teil. Wir machen jetzt auch vom Ethikrat eine ganz tolle Veranstaltung, wenn ich das noch als Werbeblock unterbringen darf im Herbst, wo wir dezidiert Schülerinnen und Schüler einladen und mit ihnen auch darüber sprechen, wie ihre Erfahrungen waren und sind in der Pandemie. Da einfach die Fähigkeiten, die Offenheit, die Ernsthaftigkeit und das Interesse der jungen Generation, die ja wirklich viel mitgemacht hat in den letzten 2 Jahren, zu spüren, das ist schon immer sehr hoffnungsstiftend.
Ja, das war unser Interview heute mit Alena Büchs. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt's auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt's über 150 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Heute sei da Folge 42 empfohlen. Da sprechen wir mit der evangelischen Bischöfin Petra Bahr, die auch Mitglied im Ethikrat ist und das Gremium aus christlicher Sicht betrachtet. Noch mehr gibt's dann nächste Woche von uns. Dann sprechen wir hier mit dem neuen Provinzial der Franziskaner in Deutschland. Bruder Markus Fuhrmann ist das und der hat für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich kurz vor seiner Wahl als homosexuell geoutet hat. Das gibt's dann am nächsten Mittwoch. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald. Thank you.